Was ist der Unterschied zwischen B2B und B2C-CRM? Wie schafft man überhaupt strategisch CRM im Unternehmen zu etablieren? Auf was achtet man wirklich, wenn man am Ende ein CRM Center of Excellence hat? Das sind alles Themen, die ich in der heutigen Folge mit dem lieben Jan bespreche.
Neue Folgen jeden Freitag. In dieser digitalen Welt gibt es einen speziellen Faktor, der über Erfolg und Misserfolg entscheidet. Daten. Doch nur die wenigsten wissen sie für sich zu nutzen. Wer seine Kunden verstehen will, um ihnen das bieten zu können, was sie brauchen, kommt um ein professionelles Datenmanagement nicht herum. Jonas Raschedi interviewt andere Experten aus den Data-Bereichen und zeigt Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert.
Herzlich willkommen zu My Data is Better Than Yours, der Data-Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wie je, seit Wochen habt ihr auch die Möglichkeit, immer alles per Video anzugucken, vor allem wenn ihr per Spotify schaut oder auch gerne per YouTube gehen wollt. Von daher nutzt die Chance. Mir gegenüber sitzt nämlich der liebe Jan vom Handelsblatt. Er arbeitet über 6 Jahre da und das Spannende ist einmal die Verbindung, die ich vorher ja jetzt bei den Funke Medien zum Thema Medien hatte. Handelsblatt hat nämlich einmal die B2B-Seite und die B2C-Seite und Jan wird uns jetzt, glaube ich, verraten, dass er beides schon mal so ein bisschen kennengelernt hat, in einem jetzt sozusagen fester arbeitet oder jetzt gerade gewechselt hat. Und für mich total spannend mal zu sehen, wie sind diese unterschiedlichen Perspektiven, vor allem im Medienumfeld, B2C-Churn-Thematik, B2B-Thematik, wie kann ich eigentlich meine relevanten Zielgruppen ordentlich ansprechen und von daher sprechen wir.
Jonas, ich freue mich sehr, hier zu sein. Ja. Vielen lieben Dank für die Einladung.
Sehr, sehr gerne.
Und genau wie du sagst, ich habe beide Seiten mitgemacht und deswegen freue ich mich auch sehr, dass ich heute mit dir sprechen kann und das beiden so ein bisschen schildern kann, auch ein bisschen über den Werdegang. Ja. Und ja, ich freue mich aufs Gespräch.
Cool. Wollen wir den Hörer und Hörerinnen eigentlich am Anfang mal kurz, kannst du B2B und B2C-CRM mal aus Mediensicht beschreiben?
Ich kann es versuchen, auf jeden Fall.
Du wirst es gut können.
Ich hoffe. Also ursprünglich komme ich aus dem B2C-Bereich, habe angefangen 2018 bei der Handelsblatt Media Group und dort war mein erster Fokus, du hast so ein CRM-System, das wurde damals vor mir eingekauft. Ja. Jetzt erwecke es mal zum Leben, ne? Der Return on Invest. Ne? Es sind ja immer viele Investitionen, die dafür auch getätigt werden. Und ich habe mich so ein bisschen dann genähert über den Publishing-Bereich aus den beiden Redaktionen. Bei uns zum Haus gehören die Wirtschaftswoche und eben das Handelsblatt. Ne? Und die ganzen Newsletter mit der Subscription, die da dranhängt und eben auch der Customer Lifecycle für den B2C-Privat-Endkunden, der dann entsprechendes Abo hat. Wir haben ja den Shift hinbekommen jetzt in den vergangenen 6 Jahren, dass wir mehr Digital-Subscriber haben als jetzt eben ursprünglich Print-Subscriptions, die es ja weiterhin aber trotzdem gibt und das beides miteinander auszutarieren und dann über den digitalen Weg entsprechend die neuen, die jetzt digital dazugekommen sind, zu erreichen und gleichzeitig die ehemaligen und weiterhin wichtigen Print-Bestandskunden zu halten. Das ist die Herausforderung gewesen und so haben wir jetzt dieses neue CRM-System im B2C-Umfeld für Privatkunden eingerichtet und entwickelt.
Ja. Und der B2B-Bereich?
Ja, der
B2B. Und dann tauchen wir tiefer ein, weil wir beides mal so ein bisschen beschrieben haben.
Genau, es gibt mehrere Bereiche, Departments bei uns in der Media Group, die B2B bearbeiten, aus ganz unterschiedlichen Perspektiven. Zum einen eher im Volumengeschäft, was wahrscheinlich auch eher im Bereich Subscription ist, also B2C ist, wo es dann darum geht, große Zielgruppen, Segmente zu erreichen und dann immer kleiner über den Funnel anzusprechen und zu konvertieren.
Ja.
Und dann im B2B-Umfeld dieses 1:1. Man hat sehr, sehr starke, sehr, sehr kleine, fokussierte Zielgruppe und möchte mit denen dann halt im Corporate Sales Deals machen, die zu targeten, anzusprechen, richtig zu erreichen, dort dann über Opportunity Management zum Beispiel anzusprechen und zu konvertieren. Das ist so ein bisschen im B2B-Umfeld die Herausforderung gewesen. Und dafür hatten wir, und da sind wir jetzt im 24 auch schon, dafür hatten wir systemseitig bisher keine wirklich zufriedenstellende Lösung. Und dem nähern wir uns jetzt im B2B-Umfeld und vergessen trotzdem die gemeinsame Historie aus B2C nicht. Und wir nennen diese Kombination aus B2B, dieses neue Geschäft, was wir systemseitig eben neu abbilden wollen, mit B2C, B2P, Business to Professional, die Person im beruflichen Kontext. Also so ein Mix aus B2C und B2B, das ist für uns ein totales Potenzial und das wollen wir jetzt CRM-seitig barkern und angehen. Ja.
Seid ihr mit dem Handelsblatt da so ein bisschen besonders, weil Handelsblatt dann doch eher Professionals, Business Entscheider lesen?
Das ist unser Anspruch, klar, ja. Als führende Wirtschafts- und Finanzzeitung und Publisher für Wirtschafts- und Finanzzeitungen Informationen in Deutschland ist das natürlich ganz klar die Zielgruppe, die im beruflichen, im Business-Umfeld Erfolg hat, Entscheidungen trifft, die Entscheider zu erreichen. Das ist für uns elementär für unsere News und unsere Informationen und darum, um diesen ganzen 360-Grad-Blick bauen wir auch unsere Produkte natürlich. Ne? Ja. Also wir sind ja nicht nur klassisch Print-Digital-Anbieter von Subscriptions, sondern wir haben auch einen Event-Bereich, wir haben einen Corporate-Bereich drumherum und versuchen das für diese Zielgruppe abzubilden. Und deswegen ist das für uns definitiv elementär, sogar dieses Feld jetzt systemseitig durch ein CRM, durch eine CDP, alles, was in der Architektur dann technologisch dazugehört, anzugehen. Ja.
Hm. Unterscheidet sich die Architektur B2B, B2C-seitig? Oder es hat sich jetzt bei dir sehr angehört, dass ihr sie sozusagen verwoben wird verwoben. Warum sage ich das? Den Medienunternehmen, die ich kennengelernt habe, die unterscheiden doch sehr stark B2B und B2C. B2B wirklich so dieses, ich bespiele mein Print, meistens dann nochmal separat mein Digital-Abonnenten und ich gucke mir die Firma an und an der Firma hänge ich mal irgendwelche Personen dran. Das ist so die B2B-Logik. Und die CRMs, die ich da mal sozusagen ein bisschen aufmachen durfte, dahinter gucken konnte, da war dann, es war jetzt nicht viel, es war eigentlich wie so eine Kontakthistorie, die da drin lag. Mhm. So gefühlt wurde der Vertrieb gesteuert mit, hat lange nicht mehr gebucht und dann mal so reingeguckt, hast du auch nicht mehr lange angerufen.
Mhm, genau.
Daran wird es liegen.
Ja, ja, genau. Also das ist ganz klassisch bei uns auch so im B2B-Umfeld, diese Kontakthistorie. Ja, ne? Ja. Und was wir feststellen durften, wir haben jetzt so eine Evaluationsphase rund um dieses neue Projekt gemacht und haben diese ganzen B2B-Einheiten uns angeschaut und die arbeiten in ganz unterschiedlichen Systemen und Strukturen, die sind erstmal getrennt voneinander.
Hm.
Und das kam dann schon mal vor, dass man bei einem eigentlichen B2B-Kunden sich verschiedene Einheiten von uns durch Zufall im Fahrstuhl getroffen haben, weil systemseitig übergreifend eben nicht abgebildet war. Also wenn man zum Beispiel so eine übergreifende Kontakthistorie hätte, wer ist mit welchem B2B-Kunden überhaupt zu welchem Deal oder zu welchem Geschäft im Austausch, wenn man allein das hatte, es ist also ein Quick-Win, wie man ja so schön sagt, wäre das schon super hilfreich. Also das alleine herzustellen, zum Beispiel durch eine CDP, wäre enorm hilfreich für B2B. Und dann dazu zu packen, was wir aus der Subscription-Welt an Automatisierungen, aber auch zum Beispiel an Privat-Subscriptions haben, an Interessen haben. Also bei Subscription tracken wir super viel. Was sind die Interessen, die sich natürlich über die Zeit super dynamisch ändern? Wenn wir das nochmal zusätzlich anreichern können, dann hat man natürlich im B2B-Umfeld auch nochmal einen viel tiefer gehenden Gesprächseinstieg. Und was wir zu B2B halt auch zählen, und das ist für uns auch signifikant, ist dieses ganze Journalismus Live, dieses Eventgeschäft. Das heißt, wir verkaufen Veranstaltungen mit unseren Journalisten vor Ort oder in Networking-Events etc. Und wenn wir das zusammenbringen, die Entscheider aus der Wirtschaft gepaart mit ihren Interessen, die sie vielleicht B2C-seitig mitbringen oder die sie über ihre B2C-Subscription mitbringen, dann können wir dort ganz eigene Formate schnüren, die genau unseren Kunden aus diesen Segmenten B2P, aus dieser Schnittmenge gerecht werden. Und dafür die Plattform zu schaffen, sowohl für One-to-One im B2B-Umfeld als auch fürs volumigere Geschäft aus dem Subscription kommt, das ist so ein bisschen die Challenge, grob gesagt.
Wie macht ihr das?
Ja, also erstmal durch eine Architektur- und Designphase, da sind wir mittendrin. Ja. Ne? Also wir kommen so ein bisschen aus dem OKR-Prozess, jetzt nennen wir es Strategic Planning, wo wir so in einzelnen Tertialen das Ganze strategisch planen und da haben wir dieses Jahr begonnen und zu sagen, jetzt in T2, im zweiten Tertial, gehen wir das an. Welche B2B-Einheiten haben wir? Wir haben 6 verschiedene, die wie gesagt voneinander wenig wissen. Zum Teil die Leute kennen sich über den Flur, aber wie die Geschäftsprozesse aussehen, welche Daten sie haben, mit wem sie sprechen, was sie auch in der Zukunft planen, sehr ist separat.
Gar nicht
den, genau, und das zu evaluieren, das haben wir jetzt gerade abgeschlossen.
Also mit allen 6 sprechen sozusagen?
Genau, genau. Das ist schon mal nicht zu unterschätzen.
Ja,
glaube ich. Parallel dazu, ne, es ist natürlich auch viel Zeitdruck am Ende, was man natürlich auf die Strecke bringen will, Parallel dazu haben wir uns nach dem Gartner Quadranten, Magic Quadranten jetzt verschiedene CDP-Lösungen angesehen, weil wir gesagt haben, wir haben ja bestehende Systeme, wir sind kein Startup, wir sind eine ehemalige Verlagsgruppe, jetzt nennen wir uns Media Group, aber die Strukturen sind ja irgendwie gewachsen. Ja. Wir müssen irgendwie die Daten zusammenbringen, an einem Ort Data Merging, Data Enrichment irgendwo betreiben mit verschiedenen Prozessen in verschiedenen neuen Systemen. Das haben wir parallel technologisch uns angesehen und das fließt jetzt, und da sind wir jetzt Ende August, September, das fließt jetzt gerade zusammen für T3, um auch eine Roadmap zu haben. Wir haben auch einen ersten Wurf, dass die ersten B2B-Units jetzt auf eine komplett neue, übergreifende B2B-Infrastruktur angereichert mit Subscription-Daten gehen können. Aber erstmal genau im Detail angucken durch so eine Architektur- und Designphase.
Wenn ich es versuche, so ein bisschen zu abstrahieren, unterschiedliche Abteilungen, Prozesse evaluieren. Jede Abteilung hat höchstwahrscheinlich unterschiedliche Quellsysteme. Und bevor ihr versucht, alle der unterschiedlichen Systeme auf eins zu schieben, ist eure Idee über eine CDP, Customer Data Plattform, die unterschiedlichen Herausforderungen, die B2B und B2PC hat, zu lösen und darin auch CRM-Funktionen zu verankern, würde ich jetzt verstehen?
Genau, das ist grundsätzlich das Ziel. Und da geht es dann in die Details, wo es dann schwierig wird. Denn da muss es halt jemanden geben, das ist ja auch so ein bisschen jetzt der Werdegang, der das irgendwie dann auch zu einer Entscheidung bringt oder irgendwann entscheidet. Ne? Also was sind wir gemeinsam?
Ob ihr das so macht?
Dass wir es machen, ist, glaube ich, das ist gesetzt. Das machen wir. Aber was im Detail von all diesen einzelnen Einheiten gemeinsam zusammen, also wir nennen das, also
wie die Schnittmenge ist sozusagen.
Genau, was ist die Schnittmenge? Total spannendes Thema.
Ja,
was ist die Schnittmenge? Genau, wo packen wir alles zusammen?
Der Kunde, die Informationen, die Angebote.
Genau, im Datenmodell die Hierarchie. Ne? Ja. Also auch alleine, was ist ein Unternehmen, was ist eine Niederlassung, welche Personen gibt es da drin, auf welcher Hierarchieebene stehen die? Alles,
und
wo
dann
sind
alle gerade unterschiedlich, ist wahrscheinlich.
Exakt, alle machen es unterschiedlich und trotzdem stellen wir fest, und das ist ein toller Prozess auch für Change, ohne jetzt schon in die Organisation zu schwenken, wenn man die Bereiche mitnimmt, dann stellen sie es auch selber fest, dass sie mehr gemein haben, als sie vermeintlich in ihren sehr separaten Datensilos und Strukturen, wie sie bisher arbeiten, denken. Ja. Und das finde ich total spannend. Darum macht es mir auch große Freude gerade, die Kollegen da in diesem gesamten Evaluationsprozess mitzunehmen und dass sie dann auch selber, dass es dann Klick macht, so viel anders als die anderen Bereiche in derselben Gruppe mache ich es nicht. Und
also wir das Ergebnis ist das gleiche sozusagen.
Ja, genau.
Ja. Total. Ja, die Art und Weise, wie man hinkommt, nicht,
Richtig.
So, und jetzt setzt ihr in die Mitte, weil, warum ich darüber so ein bisschen drauf rumstocher, Jan, ist eine Customer Data Plattform, durfte ich auch ein Buch drüber schreiben oder habe ein Buch drüber geschrieben, weil es mich so interessiert hat, ist ja eher aus dem B2C-Kontext. B2B gibt es ja wenig Customer Data Plattform-Konstrukte.
Stimmt.
So. Und wenn ihr euch jetzt den Gartner Quadranten angeschaut habt, gibt's da, dann habt ihr euch Tools angeschaut, die höchstwahrscheinlich maximal hohen B2C-Fokus haben. Aber ihr habt da eine Lösung gefunden? Oder guckt noch?
Wir meinen, also wir haben eine Shortlist mittlerweile erstellt. Also erstmal haben wir für uns, man kommt ja mal von sich selber, was ja auch gar nicht schlecht ist als Unternehmen mit seinen eigenen Business-Zielen. Wir haben eine Entscheidungsmatrix über 10 Faktoren definiert, wo wir gesagt haben, danach sortieren wir aus oder entscheiden. Haben uns jetzt aus dem Magic-Quadranten von Gartner die größten Player angeschaut und haben dann gesagt, okay, alles, was B2C-seitig da ist, wie du sagst, daher kommen die CDPs, das muss abgebildet werden können und dann aber ergänzt werden können aus B2B. Und daher haben wir uns eine Architektur überlegt, wo wir gesagt haben, okay, wir haben einen Core-CRM für Subscription, das haben wir ja entwickelt, das bleibt ja so bestehen. Daneben bauen wir ein Core-CRM nur für B2B, B2P auf, komplett neu, mit den Daten, die wir da brauchen.
Und zusätzlich zur CDP?
Genau. Und zusätzlich zum Core-CRM für Subscription bauen wir dieses Core-CRM für B2P, B2P. Und darüber, über beide, legen wir die CDP zur Vereinheitlichung, zur Segmentierung etc. Also das ist so grob die Idee, wie wir uns dem annähern wollen. Das heißt, wir haben ein weiteres CRM nur für B2P und B2B neben Subscription-CRM und drüber legen wir halt nochmal zusätzlich eine CDP. Und da entscheiden wir dann, welche Nutzer wo arbeiten, von B2B und B2C, entweder in der CDP oder halt in den Core-CRMs.
Genau, weil du ja für beide hast du Marketing-Sachen, für beide hast du Meta sozusagen, ich sage immer noch Facebook, Meta, unterschiedliche Werbekanäle, klar. Google, du hast unterschiedliche Webseiten, die du vertecken musst, du hast vielleicht E-Mail-Marketing-Tools, wo du mitmisst. Okay, ist spannend.
Um möglichst flexibel zu sein. und daraus, also um möglichst flexibel zu sein für die verschiedenen B2B- und B2P-Prozesse, zusammen, wie gesagt, über die CDP verbunden mit Subscription, um dann aber auch alte Systeme oder Datensilos, wie wir sie bisher haben im B2B-Umfeld, abzulösen. Das ist ja auch das Ziel damit. Also wir haben eine neue Architektur, dort packen wir die Prozesse über die Roadmap rein und dort heben wir dann die Synergien, indem wir alles zusammenführen.
Also klingt für mich logisch. Spannender Case. Ihr seid, was ich gut finde, ihr seid sehr modular unterwegs. Ihr könnt einzelne Systeme austauschen. Das kommt bestimmt irgendwann mal wieder vor. Ihr habt eine Klammer mit einer CDP drüber. Theoretisch könntet ihr auch die CDP austauschen. Je nachdem, wie das Geschäftsmodell ist, kann man noch weitere Bereiche mit dazu nehmen und ist flexibel. Was ihr aber machen würdet, ist alle B2B-Logiken in ein B2B-CRM. Das heißt, ihr würdet auf einer gewissen Ebene schon Standards bauen.
Ja, in der Folge schon.
Ja, was ja
das,
gut ist.
Genau, das wird auch natürlich ein Change-Prozess sein. Ja. Ich hatte die letzten zwei Tage Change-Workshops, auch für mich komplett spannend, bevor man in so ein Implementierungs- und IT-Projekt geht. Ne? Also das eine ist ja die Lizenzierung und ein Implementierungspartner und eine Roadmap und die eigene IT da drauf setzen und dann nochmal dieses Ganze, die Organisation mitnehmen.
Ja.
Total spannend, dass wir jetzt von vornherein gesagt haben, ist vielleicht auch das erste Mal für uns, weiß ich gar nicht, aber ich vermute es, wir fangen direkt von vornherein an mit Change. Wir holen alle B2B-Departments, die es betrifft, an einen Tisch mit den wichtigsten Vertreterinnen und Vertretern aus diesen Bereichen und denken das ganze Thema Change auch mit, weil genau für diesen Punkt,
ja, die Organisation,
es gibt nicht nur einen weiteren Login, nicht mal eben 2 Jahre im Keller Entwicklung und jetzt ist es da, sondern wir denken es direkt mit.
Ja.
Total wichtig, weil
das ist der wichtigste Case.
Genau,
total. Ja. Architektur, also du kannst alle Technik einkaufen, die du willst, wenn du die Organisation nicht ordentlich mitnimmst. Also Transformation, vor allem beim Gedanken einer CDP oder der Neudenken CRM, das ist über die letzten Jahre so spannend gewachsen, dass da musst du mit den Organisationen mitsprechen. Ja, sehr, sehr guter Punkt. Cool. Und das heißt, ihr habt extra Change Management, Transformation für dieses Projekt.
Exakt. Also ich bin auch sehr froh, ne, über die Sponsoren in der Handelsblatt Media Group, die mich und die Kolleginnen und Kollegen dabei unterstützen, die direkt gesagt haben, denkt diesen Strang auch direkt mit. Nicht nur technische Evaluation und Anforderungsevaluation und Roadmap, sondern genau das. Und dafür gibt es tatsächlich auch externe Unterstützung, aber auch intern über Kollegen, die Organisationsentwicklung jetzt bei uns machen und uns da sehr, sehr eng begleiten. Und das die letzten 2 Tage waren Kick-Off. Und das Coole daraus, und das ist ganz persönlich auch für mich eine tolle Erfahrung gewesen, hätte ich vorher nämlich nicht gedacht. Ich hatte so ein bisschen auch Sorgen, als ich in diesen Workshop ging, sind die Kollegen richtig abgeholt? Sehen sie sich überhaupt in diesem Projekt? Sehen sie überhaupt die Notwendigkeit? Ne? Das Warum? Warum machen wir das? Ist für viele auch ein Riesen-Case gewesen, die ja dachten, ich bin ja in meinem Silo, in meinen Strukturen seit 10, 20 Jahren genauso. Ich bin ja total zufrieden. Jetzt verändert sich ja was. Warum eigentlich? Dass die das alle am Ende dieser 2 Workshops rund um Change und Veränderung mitgegangen sind. War ich total spannend in der letzten Blitzlichtrunde, dass sie gesagt haben, ja, ich sehe mich in diesem Prozess, ich weiß auch, warum ich da drin bin, ich verstehe auch, was die Notwendigkeit ist und ich kann das sogar für mich schon beginnen, runter zu deklinieren für meinen Bereich. Also das sind ja Multiplikatoren in diesem Kickoff gewesen. Und jetzt den weiteren Prozess, da freue ich mich total drauf, dass man das dann direkt mitdenkt und angeht im Projekt. Genau.
Spannend.
Also es betrifft halt in Summe bei uns 240, 250 Festangestellte. Ne? Ja. Wir sind insgesamt knapp über 1000 Mitarbeiter, also ein signifikanter Teil.
Ja.
Und diese Kolleginnen und Kollegen kommen aus ganz, ganz unterschiedlichen Bereichen, Historien auf dieses Projekt. Manche sind total zufrieden und sagen, ey, so wie es bisher läuft in den Prozessen und mit den Daten, die ich habe ja meinen Datensilo, da kommt ja keiner dran, super. Und sie wissen gar nicht, dass die Daten, die sie haben, ein anderer Silo als Doublette, in Anführungszeichen, genauso hat. Vermeintliche Sicherheit.
Ja.
Und andere Bereiche sagen, ich habe gar keine Infrastruktur. Die sitzen im selben Projekt und die freuen sich über jeden Fortschritt, den es in der Automatisierung oder so gibt.
Ja.
Und das ist total spannend, die alle an einen Tisch zu kriegen und sich gegenseitig dann austauschen zu lassen und dann im Projekt mitzunehmen.
Wie lange hat so ein Projekt gedauert, um das aufzusetzen?
Also, wir beginnen ja gerade.
Ja.
Planung ist 2 Jahre. Vielleicht sprechen wir da nochmal.
Ja.
Finde ich auch total spannend.
Ja, sehr gerne.
Im Subscription.
Ich muss mir irgendwie das merken. Ja.
Gerne. Im Subscription-Bereich, aus dem ich hier ursprünglich komme, hat es jetzt knapp 4 Jahre gedauert mit etlichen Learnings. Unter anderem haben wir dort nämlich im Rückblick, aus meiner Sicht, Change nicht mitgedacht. Dort war so ein bisschen die Idee, wir sprechen mal 1, 2 Deep Dive Sessions mit den Bereichen, die es betrifft im Subscription-Bereich.
Und das reicht.
Genau, es reicht. Erstmal, wir haben dann ja ein Lastenheft in Anführungszeichen oder wir haben ja irgendwie Erkenntnisse und dann gehen wir mal 2 Jahre in den Keller, in die Garage, wohin auch immer, weit weg von den Leuten, die es betrifft. Und dann kommen wir aus eben von dort wieder zurück und alle freuen sich. Ne? Und das ist eben ein Learning. Es war nicht so. Es war dann im Rollout schmerzhafter. Ne? Und die Bereiche haben es nicht direkt verstanden. Es war sehr, sehr viel Enablement notwendig. Und da haben wir gesagt, jetzt fürs Projekt, wir gehen es an. Wir haben eine Roadmap, wir nehmen sie von vornherein mit. Und dann fällt es uns vielleicht auch leichter in der späteren Implementierung und auch, dass es genutzt wird. Weil so ein CRM lebt ja, dieser Return of Invest mit den ganzen Lizenzen, es lebt davon, dass die Fachbereiche selber es aktiv nutzen und auch als Mehrwert natürlich annehmen. Das ist auch eine ganz tiefe Erfahrung jetzt von mir in den letzten 6 Jahren in der H2 Media Group. Wenn die Fachbereiche nicht mitgehen, hat man einen schweren Stand am Ende und viel Arbeit dann sozusagen, um das dann hinterher zu korrigieren.
Was würdest du anderen raten? Weil der Return of Invest ist ja so ein bisschen der Case. Wenn jetzt jemand zuhört und vielleicht in einem Medienunternehmen arbeitet oder woanders und sich darüber Gedanken macht, naja, ich würde jetzt auch gerne CRM pitchen. Die meisten haben gelernt, sie müssen Business Cases bauen. Wie würdest du den Return of Invest für CRM B2B, B2C, wie auch immer du magst, kalkulieren, so methodisch?
Schwierige, sehr schwierige Frage tatsächlich. Ich glaube, da gibt es auch nicht eine Antwort. Also für uns tatsächlich war es natürlich auch ein Business Case, zu sagen, welchen Mehrwert hat man, alle Daten von unseren Kunden, zum Beispiel jetzt aus dem Subscription-Bereich, in einem System so zur Verfügung zu stellen, dass sie alle Fachbereiche nutzen können. Was für einen Vorteil hat das? Da gibt es zum Beispiel den Use Case, dass wir durch dieses Zusammenführen und Bereitstellen aller Subscription-B2C-Kunden bei uns den Mehrwert alleine haben, welche Historie, zum Beispiel auch in der E-Mail-Frequency-Capping-Thematik, welche E-Mails kriegt überhaupt ein Kunde? Ist er übersättigt, ist er untersättigt? Das besser auszutarieren, also da zum Beispiel das Engagement signifikant zu erhöhen oder auch zu sagen, es ist jetzt vielleicht auch mal ein bisschen genug, er konvertiert ja gar nicht mehr oder er ist sogar gebounced oder was auch immer. Wir sollten das vielleicht mal bei dem lassen oder andere Maßnahmen ergreifen. Es ist schwierig, natürlich dort trotzdem zu rechnen, aber ich würde trotzdem immer dafür plädieren, die Daten so zentral zusammenzuführen, dass die Fachbereiche selber damit arbeiten können. Vor allem auch, und ich komme ja aus der Core-Unit, dass die Fachbereiche selber in der Lage sind, damit zu arbeiten. Das heißt auch Entscheidungswege innerhalb der Organisation so kurz wie möglich zwischen den operativen Daten und den Einheiten, den Departments, die damit arbeiten, zu halten, ist extrem wichtig, weil das befähigt ja letztendlich auch die einzelnen Marketeers, Vertriebler, zum Beispiel im B2C-Bereich, selber damit zu arbeiten und im B2B-Umfeld. Daher kommen wir jetzt ja auch mit den Annahmen. Es ist ebenfalls total wichtig, wenn der B2P-Sales-Manager zum Kunden fährt, dann möchte er im Vorfeld die Informationen, die für ihn, für diesen Kunden, für dieses Gespräch, auch in der Kontakthistorie, aber auch im Opportunity-Management total relevant sind, sehr, sehr leicht verfügbar haben. Trotz all dem finde ich es, wie gesagt, nach wie vor eine schwierige Frage, das dann letztendlich zu messen. Ne? Also,
ja, weil es sind oftmals Informationen, die du hast, die dann den Vertrieb besser machen. Das ist wie im Online-Shop, der CRM, wenn du das gut spielst, kannst du damit vielleicht Upselling betreiben, Cross-Selling betreiben, aber eher nur die Trigger auslösen, weil die Kasse ist ja im Shop. Oder der Kunde geht offline irgendwo und kauft was ein. Wie Frequency-Capping zu optimieren, dass dann der Kunde mehr Interesse hat oder nicht bounce, ist grob mit Annahmen zu prognostizieren, aber du kannst nicht zwangsweise einen Eurobetrag dran schreiben.
Ja, das stimmt.
Ja. Und im B2B ist es, glaube ich, noch ein bisschen leichter, weil ihr natürlich größere Tickets habt, die was kaufen. Im B2C-Bereich würde ich mir gefallen lassen, Churn-Modelle zu bauen.
Total. Das machen wir aber auch stark in Kombination mit den Analytics-Teams, die wir haben, die uns dann solche Modelle entsprechend übergeben, verbunden mit dem einzelnen Kunden. Und dann sind wir so ein bisschen das operative ausführende Tool, was darauf basierend Maßnahmen trifft, Automatisierungen, Journeys auslaufen, durchführen lässt. Das ist zum Beispiel auch sowas, ne, wo wir jetzt schon merken, wenn je mehr wir zum Beispiel, ne, Slow Hanging Fruit, je mehr wir personalisieren, weil wir wissen aus den Tracking-Systemen, dafür interessiert er sich, die Artikel liest er zum Beispiel, diese Themen hat er, dann können wir, du hast es gerade angesprochen, Cross-Selling oder Upselling auch sagen, diese ganzen Artikel aus der Rubrik liest du, dann geh doch mal auf, also zum Beispiel im Bereich KI, ne, ja. Gibt's, haben wir super viel jetzt auch gepublished. Wenn da jemand sehr, sehr stark aus dem Bestandskundenbereich das liest und dort entsprechend natürlich auch getrackt wird von uns, dann können wir ihm natürlich auch mal so ein KI-Summit, so eine Veranstaltung dazu anbieten oder auch ein Webinar anbieten oder eine Kombination mit seinem...
Aber das macht doch CRM.
Das macht CRM. Also das Ausführende mit den Signalen, die wir bekommen aus dem Analytics-Bereich, das führen wir aus. Und da wiederum so effizient wie möglich, also wir als Core-CRM müssen da gar nicht so stark involviert sein, sondern das können die Fachbereiche
mit ihrem,
selber machen. Ja. Also so Software as a Service ist für uns auch elementär, weil dieser Bereich, aus dem ich jetzt ja komme, diesem Core-CRM übergreifend für die ganze Gruppe, ist halt organisch gewachsen. Also vor 6 Jahren war ich wirklich ganz alleine und jetzt habe ich halt natürlich diesen Bereich bekommen, bin ich auch dankbar für. Er, glaube ich, hat auch seine Notwendigkeit, ja. Aber trotzdem soll so viel wie möglich innerhalb der einzelnen Bereiche rund um B2C und auch zukünftig B2B sein. Und wir sollen sozusagen die Feature, die Weiterentwicklung und übergreifende Themen abdecken, grundsätzlich.
Wie seid ihr denn gewachsen? Von wie viel auf wie viel?
Ja, von 1 jetzt auf knapp 15 in-house, ja. Und mit externen Partnern, die uns unterstützen. Die nutzen wir halt für Projektphasen, für Features, die wir dazu holen. Und das hat sich tatsächlich aus den 6 Jahren jetzt insofern ergeben, dass wir gesagt haben, es macht auch Sinn in der Implementierung, Return of Invest, Stichwort, in der Implementierung von so einem CRM, wie viel muss innerhalb der Organisation liegen und wie viel liegt zum Beispiel extern bei Agenturen und Partnern. Auch natürlich businessseitig, dass man immer noch so flexibel ist, den Partner mal auszutauschen. Wir haben jetzt den 4. Partner nach 6 Jahren. Ich hoffe, ich mache einen sympathischen Eindruck. An mir liegt es hoffentlich nicht. Aber businessseitig haben wir tatsächlich natürlich immer geguckt, wie viel können wir selber machen und wie viel, also auch jetzt im Rollout, wenn ich überlege, vor 6 Jahren, waren wir total zu 100% abhängig von einem Partner, den wir dann nach 2 Jahren gewechselt haben. Und das, was der in den 2 Jahren gemacht hat, haben wir danach x-mal nochmal gemacht mit weiteren Business Units im B2C-Bereich, aber selbstständig, mit eigenen Ressourcen. Und das ist natürlich auch nochmal ein Return, wo man dann sagt, wenn man das kostenseitig betrachtet und effizientseitig betrachtet, rechnet sich das dann auch schon. Ne? Aber es ist natürlich auch ein Kampf, über die Jahre so zu wachsen. Oder ne, man braucht gute Argumente. Aber das ist Business Case-seitig dann sicherlich auch abbildbar.
Was wären so Fehler, wo du glaubst, die du anderen nicht raten würdest, dass die machen? Wo siehst du die größten Fallstricke? Ich glaube, spannend ist, von 1 auf 15 B2B, B2C gesehen zu haben. Was mich jetzt doch total interessieren würde, wären so die, hast ja gerade gesagt, einmal die Organisation nicht mitgemacht, fair, den richtigen Dienstleister irgendwie zu finden, wenn man den jetzt öfters gewechselt hat, was, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, kriege ich immer wieder mit, dass die Dienstleister gewechselt werden, weil erstens irgendwie auf Preis geguckt wird, manchmal so, wir kennen den irgendwie über 5 Ecken, dann wird er gut sein. Oder auf der anderen Seite, was mich noch dann interessieren würde, wäre dieses, was waren Use Cases, die er dann einzeln umgesetzt hat im B2C, B2B habt ihr ja noch nicht.
Also ich glaube, bei der Zusammenarbeit mit Dienstleistern können viele Fehler passieren, die man vielleicht vermeiden kann. Ja. Ich glaube, es muss von vornherein klar sein, was die Rolle des Dienstleisters ist und was intern, wenn es ein Core-CM-Team ist, was die Aufgabe des internen Teams ist. Wir setzen da sehr, sehr stark auf Wissenssharing. Das heißt, wir wollen eben nicht Geschwindigkeit und bestmöglicher Preis beim Partner und der hat dann das ganze Wissen und kommt dann sozusagen nach der Implementierungsphase, wie lange auch immer sie ist in den verschiedenen Zyklen, mit der Lösung, wo sich dann natürlich erstmal alle freuen, aber gleichzeitig stellt man fest, sobald es eine Rückfrage gibt, sobald es einen Bug gibt oder irgendwas nicht funktioniert, ist man komplett abhängig von dem Dienstleister. Also das ist für uns totaler Key, dass es von vornherein ein Wissenssharing gibt, dass unsere Entwickler mitarbeiten. Das ist nicht selbstverständlich bei Partnern oder bei Dienstleistern, die ja auch sehr, sehr stark in eigenen Teams, in deren Entwicklung dann denken und sozusagen nur Delivery. Das ist für uns aber total essentiell. Also wir hatten immer so ein bisschen das Szenario, wenn der Dienstleister morgen mal nicht mehr da ist, was machen wir denn dann, wenn irgendwelche Prozesse nicht mehr laufen oder irgendwelche Alerts kommen? Wir sind so flexibel, wir könnten das auch intern machen. Wir sind vielleicht nicht so schnell, nicht so effizient wie der Partner, aber wir könnten es. Und wir können es auch weiterentwickeln. Also wir übernehmen auch das Wissen.
Das heißt ja auch technische Ressourcen.
Absolut. Also dieser Bereich, den ich habe, der ist ausschließlich als technischer Support für die gesamte Infrastruktur. Die Anwendung,
das ist sozusagen über den Fachabteilungen.
Ja. Exakt. Und das, was wir haben, ist tatsächlich die technischen Ressourcen für diese ganze Implementierung. Also das bedeutet Administration, Development, die ganze Schnittstellentechnologie drumherum. Also Anbindung von SSO-Systemen, ERP-Systemen, Data Warehouse, Analytics-Systemen, auch Lead-Aggregatoren. Das liegt alles tatsächlich in der Ressourcenseite, entwicklungsseitig bei mir im Bereich. und wird halt skaliert über Implementierungspartner, die Lösungen zum Teil auch schon bei anderen Kunden entwickelt haben und die dann uns anbieten, die dann halt schneller sind. Ne? Warum soll man das Rad da neu erfinden? Ja. Aber wir verstehen es dann und können es dann entsprechend adaptieren. Also weil wir ganz oft sagen, baut uns das für den einen Fall. Und wir wissen schon durch die Dokumentation, wir haben da auch ein Ticketsystem natürlich, ein Confluence-Wiki etc., wir wissen schon, wenn dieser Fall nochmal kommt, und die kommen natürlich auch bei uns durch die verschiedenen Bereiche x-mal, können wir ihn reproduzieren, adaptieren intern. Das heißt, dann macht es natürlich total Sinn zu sagen, ja, wir haben das Wissen und wir können das entsprechend adaptieren. Und auch für sowas wie Incidences und Bugs und so sind wir natürlich First-Level-Support technologisch. Das heißt, wir können die komplette Plattform end-to-end betreuen und auch weiterentwickeln. Und Partner sind dann eher so eine Skalierungsoption, um es schneller zu machen oder um Großprojekte jetzt anzugehen, wie rund um B2B. Und ja, das ist so ein bisschen dann die Lage, wo wir jetzt gerade stehen. Und deswegen finde ich auch, wir sind relativ gut intern aufgestellt für dieses neue Projekt, weil wir viel Wissen jetzt aus dem Subscription-Bereich haben und denken, ja, es gibt andere Business-Modelle, andere Business-Ziele im Bereich B2B und in der Schnittmenge B2P. Aber das bringen wir jetzt intern mit und holen dann einen Partner jetzt entsprechend an Bord, der uns da nochmal zusätzlich unterstützt und Speed gibt und das Wissen dann auch entsprechend shared.
Cool. Das ist eigentlich nochmal ein spannender Punkt, den ihr, also ihr versteht euch nicht nur als, also ihr seid gestartet als Projektleiter, du bist gestartet als, ich mach mal das Konzept, dann hat man irgendwie nach und nach angefangen, auch so Ressourcen aufzubauen, dass ihr Produkt-Owner des CRMs seid mit einer strategischen Weiterentwicklung und das nicht nur für B2C gemacht habt, sondern jetzt B2B und eine Kaste, also du schaffst eigentlich gut den Bereich, es hört sich jetzt so an, als ob es von dir absichtlich wäre, ihn groß zu machen, das will ich gar nicht sagen, aber du versuchst ihn sozusagen ideal aufzustellen, um den weiteren Begebenheiten, Trends zu folgen und auch flexibel genug zu sein, intern genug abzufedern, um nicht zwangsweise von extern abhängig zu sein.
Das trifft sehr gut, bis auf das absichtlich Großmachen
natürlich. Das meine ich ja, genau, das wollte ich ja nicht unterstellen.
Ich weiß. Aber ich glaube, was ich auch festgestellt habe über die letzten 6 Jahre, es gibt halt auch durch den technischen Fortschritt, der unbestritten ist, auch aus den Anbietern von eben CRM-Plattformen und wir nutzen ja auch eine der größeren Anbieter davon, da gibt es sehr, sehr viele Features, die die Plattform mitbringt, wo vielleicht die Fachbereiche an sich, die ja die Plattform nutzen, die CRM-Plattform, das gar nicht wissen, dass es jetzt zum Beispiel KI-gestützte Co-Pilots gibt, die man nutzen kann, die man releasen kann, die man auch implementieren kann. Ja, da sind wir so ein bisschen Vorreiter. Ja. Und da sehe ich mich auch, beziehungsweise auch jetzt, sind wir ja im Juli irgendwo in den Center of Excellence, was ja nochmal so ein feststehender Begriff ist, den wir mit Inhalt füllen wollen. Aber wir sind auch so ein bisschen Innovationstreiber, dass wir sagen, und das meinen wir auch ganz nah bei uns an dem Business dran, das sind Features, die bringen wirklich all den Bereichen was, wo der einzelne Bereich vielleicht gar nicht aktuell dran denkt, wo wir aber sagen würden, das würde euch was bringen. Spannend. Lasst uns dann Deep Dive mal machen. Wir zeigen es euch. Wir machen ein Follow-up, ob er es adaptiert und solche Use Cases. Und das kann
ihr hebt Effizienz eigentlich.
Total. Ja, das ist auch einer der Motivatoren.
Und ihr denkt mit und versucht es sozusagen über die Länder zu skalieren. Dadurch brauchst du aber eine sehr, sehr gute politische Connection.
Mag sein, und vor allem auch, wir haben jetzt ja dieses Center of Excellence gegründet. Ein Strang davon ist Consulting.
Ja.
Das heißt, wir haben gesagt, wir bauen eine interne Consultant-Unit auf, die technisches Verständnis hat, Implementierung, gleichzeitig aber sehr, sehr nah, so Key-Account-mäßig, an den verschiedenen B2C- und B2B-Bereichen dran ist, die in der Sprache der Fachanwender spricht und gleichzeitig die technische Implementierung, auch die technischen Features der Plattform im Nacken hat oder im Hinterkopf hat und das dann halt auch in die Fachbereiche treiben kann. Ist ein ganz neuer Ansatz. Haben wir letztes Jahr angefangen mit der ersten Consulting-Stelle und jetzt haben wir mittlerweile 4. Das heißt, es wächst auch schnell. Genau, und wir haben aber auch Retrospektiven natürlich gemacht mit den Fachbereichen, haben gefragt, wie findet das?
Ja.
Ne, also ganz ehrlich, Hand aufs Herz, findet er das gut?
Weil wer zahlt?
Zentral die Gruppe, aber wenn wir merken, und das merken wir ja durch die Retrospektiven oder auch indem wir merken, wie viel schneller wir jetzt implementieren, wie viel schneller wir jetzt zum Beispiel Onboard, also ganz klassische Customer Lifecycle Journeys optimieren können, rechnet es sich. Ne? Also ansonsten hat das Consulting fairerweise auch da der externe Partner gehabt, weil der kommt erstmal mit dem Projektmanager, mit dem Consultant und die machen das dann und jetzt federn das unsere ab und dann guckt man eher technisch oder in der Implementierung extern, wo können sie skalieren oder braucht man sie überhaupt noch dafür oder machen wir es intern.
Spannend. Ja, eine gute Struktur, die ihr aufgebaut habt.
Und die wollen wir jetzt nutzen, eben für diese neue Herausforderung B2B und da sind, wie gesagt, nochmal ganz andere Leute unterwegs.
Aber ihr wisst, wie man es machen muss.
Hoffen wir. Genau.
Ja. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob man B2B und B2C vergleichen kann, aber was ich bei dir raushöre, ist, dass ihr es methodisch angegangen seid. Und wenn ihr es weiterhin so methodisch angehst, dann müsste es eigentlich auch die richtige Lösung sein. Ich bin großer Fan von Methoden.
Total, aber, total. Also ich bin auch ursprünglicher Projektmanager. Ja. Methodik ist für mich totaler Key auch. Ja, ne? Also was würde man jedem raten, der jetzt ein CRM einführt? Genau, wahrscheinlich auch eine Strategie zu haben, Mission Statement zu haben, die richtigen Leute an Bord zu haben, das Commitment zu haben, aber eben auch eine gute Methodik zu haben, um dem Ganzen zu begegnen. Also das ist für mich total essentiell. Sowohl strategisch, aber das dann auch runterzubrechen aufs ganz operative, wir arbeiten halt agil von Sprint zu Sprint und auch, wie gesagt, mit der ganzen Infrastruktur, Ticketsystem, Wiki etc. seit 2018. Also ich könnte aufs Subticket nachvollziehen, was ich Anfang 2018 in der HMG gemacht habe. Und das ist auch für mich total wichtig, dass man immer sozusagen die Infrastruktur hat, das alles methodisch abzubilden und mittlerweile es dann auch schafft, die Organisation damit zu nehmen, dass sie das auch verstehen und nachvollziehen können und sogar dahinter stehen, sich sogar freuen, so ein Ticketsystem zu haben und solche Strukturen zu haben, so in regelmäßigen Zyklen dann zu releasen und da dann auch selber Testingphasen zu haben. Also dieser ganze methodische Unterbau oder begleitende Bau ist für mich total wichtig, auch bei so einer Einführung oder überhaupt im Betrieb von einem CRM und einer Weiterentwicklung.
Ja, definitiv. Ja, ich weißt du, du kannst zwei Themen machen. Du kannst versuchen, in der Fachabteilung Leute zu finden, die Tech-Know-how haben, das denen versuchen zu schulen, aber es macht, glaube ich, viel, viel mehr Sinn, das ist ein hohes Investment, viel mehr Sinn, diese zentrale Unit zu machen. Und es funktioniert bei euch im Konstrukt ja dann und bei vielen anderen Medienunternehmen dann, weil sie ja skalieren können. Ja, es sind ja meistens viele Verlage, es sind meistens unterschiedliche Titel und jeder hat unterschiedliche Herausforderungen. Und statt es dann immer alles outzusourcen, was bestimmt passiert, eigentlich mal ein spannender Case, den durchzurechnen, lohnt es sich eher, darüber zu gehen, zu sagen, okay, wir bauen jetzt einen Standard, wir bauen eine eigene Unit und die wird sich alleine dadurch rechnen, dass wir die externen Kosten reduzieren können.
Und ergänzend dazu, ich gebe dir völlig recht, ergänzend dazu haben wir letztes Jahr auch nochmal den Schritt im Subscription-Bereich und den werden wir jetzt für B2B auch nochmal machen, davor gelagert und haben gesagt, zwischen den Fachbereichen und der zentralen Unit brauchst Key-User aus den einzelnen Fachbereichen, die ein tieferes Verständnis haben.
Champions, Power-User.
Genau, Champions, genau. Ja, ja, ja. Und sie sitzen auch in eigenen Foren zusammen und dienen als Multiplikatoren.
Ja, sehr gut. Das funktioniert generell im Data-Bereich, Data Steward und Co.
Genau. Finde
ich immer sehr, sehr gut. Ja, cool. Ja. Haben wir so ein bisschen was vergessen oder wie? Wir sind so schnell durch. Ich glaube, von der Zeit her sind wir sehr, sehr gut unterwegs. Brennt dir noch was auf dem Herz, was wir noch nicht besprochen haben?
Also ich freue mich jetzt vor allem auf alles, was kommt bei uns vor allem. Und wie gesagt, ich würde mich sehr freuen, in zwei Jahren, Jonas, ich würde mich wirklich freuen, weil das ist für mich auch total die spannende Challenge jetzt. Ja. Erstmal, dass du mich eingeladen hast, vielen lieben Dank nochmal dafür. Ja. Und alles, was jetzt kommt bei uns, diese Verquickung zwischen eben B2C und B2B, wie viele Schnittmengen gibt es dann tatsächlich, was wir jetzt annehmen? Ja. Und wo sind dann wirklich signifikante Unterschiede? Ist die Architektur jetzt auch so konzeptuell auch schon richtig, wie wir es denken? Oder vielleicht welche Blindspots haben wir, da bin ich total gespannt drauf. Und ich denke, so erstmal von der Methodik und Organisation sind wir gut aufgestellt, aber wer weiß, ne? Ist ja auch nochmal ein gemeinsamer Weg die nächsten zwei Jahre und mal gucken, was dann am Ende steht. Aber ich freue mich drauf, ja.
Cool. Gut, dann bleibt mir nur übrig, meine zwei Fragen zu stellen. Was macht Jan denn noch privat mit Daten und welchen Filmtitel würdest du denn deinem Data Game, was du jetzt gerade sozusagen beschrieben hast, geben?
Also privat mache ich mit Daten so wenig wie möglich. Habe ich auch schon häufiger mal von anderen Kollegen gehört, die ja beruflich mit Daten zu tun haben. Also privat tatsächlich so wenig wie möglich. Ich bin da selber, muss ich sagen, sehr, sehr restriktiv und versuche so wenig da irgendwo auch anzugeben wie notwendig. Und meinem Data Game als Film würde ich wahrscheinlich den Paten Teil 1, 2, 3
als Film. Warum?
Ja, genau. Also ich glaube, weil jeder der drei Filme, der drei Teile hat einen unterschiedlichen Schwerpunkt, auch nochmal eine unterschiedliche Blickweise auf die Themen. Und das finde ich auch jetzt aus meiner Historie rund um Daten, um die Projekte irgendwo passend, dass ich zum einen sehr, sehr catchy, sehr, sehr tief, ne, zum Beispiel so der erste Teil, der fesselt einen irgendwie sehr, dann hat man im zweiten Teil so diesen retrospektiveren Teil, wo es nochmal um die Vergangenheit geht und das ganze Herleitung. Und dann den dritten Teil, der ja dann so ein bisschen Ausblick und Zukunft ist. Das finde ich, also ich habe da auch jetzt im Vorfeld ein bisschen drüber nachgedacht, das finde ich am ehesten treffend auf so meine Datenprojekte, die ich habe, weil es alle drei Facetten irgendwie umfasst und so ein bisschen anrüchig ist es natürlich auch, so ein bisschen Little Crime ist es, wenn man in die Ecken guckt, das passt natürlich bei The Godfather auch.
Ja, cool. Vielen, vielen Dank, Jan, für die Folgen. Ich muss mir irgendwo notieren, dass wir in 2 Jahren wieder sprechen. Und
super gern.
Fun Fact am Ende, ich bin natürlich Abonnent bei euch. Jedenfalls kriege ich die Newsletter und ich lese auch ab und zu. Aber mir fällt gerade ein, dass ich in letzter Zeit nicht mehr so oft geschaut habe, aber die Newsletter bekommen und dann sozusagen den Artikel geteasert.
Sehr gut.
Ja, von daher funktioniert das. Vielen, vielen Dank.
Danke dir, Jonas. Ja. Vielen Dank.